Neid galt früher mal als eine Todsünde und ist in der letzten Zeit wieder gesellschaftsfähig geworden, dann gerne unter dem Deckmantel der sozialen Gerechtigkeit. Und ich merke das immer wieder, wenn ich auf meinem Kanal spreche über solche Themen wie Erbschaftssteuer oder überhaupt Steuerpolitik, Rentenpolitik und solche Dinge, dann kommen eigentlich immer ganz schnell Neidargumente hoch. Das wird aber normalerweise nicht gestanden, sondern das ist dann so, dass in den Kommentaren immer gesagt wird, nein, das ist gar kein Neid, sondern es geht um was ganz anderes. Und ich glaube, es gibt ein Prinzip, was dahinter steht, und das ist das sogenannte Nullsummendenken. Und es hat interessanterweise jemand ein Buch darüber geschrieben, nämlich der Autor Herr Zittelmann, den ich jetzt auch hier im Interview habe, der uns jetzt ein paar Sachen zu ja genau diesem Nullsummendenken oder auf Englisch Zero-Sum-Mindset erzählen wird. Und sage ich erstmal hallo, schön, dass es gleich geklappt hat.
Hallo.
Ja, steigen wir vielleicht wirklich mal so ein. Also auf meinem Kanal sind natürlich viele, die sich mit Spieltheorie zumindest etwas auskennen, weil das ja meine Follower sind zu großem Teil. Übrigens, die anderen wissen jetzt natürlich gleich Kanal abonnieren. Vielleicht erklären Sie doch mal für alle, was ist denn dieses Nullsummendenken eigentlich?
Also ich finde, am besten wurde das in einem Gedicht zum Ausdruck gebracht. Deswegen will ich einfach mal mit dem Gedicht anfangen. Das Gedicht heißt, reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das Gedicht kommt von Bertolt Brecht. Brecht war Kommunist und so stellten sich alle Sozialisten das Wirtschaftsleben vor. Der Reiche ist halt deswegen reich, weil er dem Armen was weggenommen hat. Ja? Das ist das Nullsummendenken. Man versteht nicht Wirtschaftswachstum, dass ein Kuchen größer wird, sondern man sieht alles unter Verteilungsgesichtspunkten. Und ja, das Nullsummenspiel an sich ist ja ein Spiel, bei dem es nur einen Gewinner oder einen Verlierer gibt, so wie beim Tennisspiel jetzt zum Beispiel oder auch bei einer, sagen wir, Bewerbung um Präsidentschaft. Ja. Und wir spielen alle ziemlich oft Nullsummenspiele, aber es gibt halt auch Nicht-Nullsummenspiele, bei denen beide Teile einen Vorteil haben. Ja. Und das sind zum Glück ziemlich viele. Handel ist dafür ein Beispiel. Wenn zwei Menschen freiwillig in Transaktionen eingehen, dann würden ja beide nicht machen, wenn nicht beide einen Vorteil davon hätten. Also ich habe das so in meinem Buch auch ein einfaches Beispiel gebracht für ein Nicht-Nullsummenspiel. Ich habe eine schöne Villa gehabt hier in Berlin und mit einem großen Garten und so. War alles toll, aber irgendwie, ich habe da immer Verbindungen mit meiner Ex-Freundin verbunden, was da schöne Erinnerungen waren, aber irgendwo hat die in dem Haus mitgewohnt. Auf jeden Fall habe ich mich dann entschlossen, das Haus zu verkaufen. Ja? Und die Familie, die das gekauft hat, die da also mit ihren beiden Kindern ein riesen Gartengrundstück jetzt spielen, für die war es auf jeden Fall ein Gewinn. Da waren ja auch keine Erinnerungen an ihre Ex-Freundin verbunden. Für die war das Haus neu. Und ich habe von dem Geld eine wunderschöne Wohnung für den gleichen Betrag hier gekauft und war auch glücklich. Also wir haben beide gewonnen. Das war so, was man eine Win-Win-Situation nennt. Und es gibt halt im Leben beides. Ja, es gibt die Nullsummenspiele. Ja, wenn ich Tennis spiele, dann kann nur einer, sie können nur gewinnen, wenn der andere verliert. Und es gibt die Nicht-Nullsummenspiele. Und das Problem kommt eigentlich dann, wenn Menschen fälschlicherweise nicht Nullsummenspiele für Nullsummenspiele halten. Und das ist eines der Themen, wo es in meinem Buch drum geht, was Psychologen nachgewiesen haben, dass es ziemlich oft passiert, dass Menschen fälschlicherweise ein Nicht-Nullsummenspiel für Nullsummenspiel halten.
Vielleicht bringen wir das mal genau auf den Punkt, was diese Nullsummenspiele angeht, also woher auch dieser Name kommt. Sie haben eben gesagt, das ist ein Spiel, bei dem immer der eine das gewinnt, was der andere verliert. Und das wiederum heißt, wenn wir einfach die beiden Werte addieren, dann kommt es immer zu genau Null. Und die Besonderheit, die strategische Besonderheit solcher Spiele, die besteht darin, dass es keinerlei Kooperationsmöglichkeit gibt. Gesellschaftsspiele sind ganz oft so angelegt oder Sportspiele, die sind so angelegt, einfach damit das interessanter wird. Klar, ja, wenn das nicht da wäre, die einfach die ganze Zeit sich nett miteinander unterhalten könnten und damit das Spiel beide gleichzeitig gewinnen, dann wäre natürlich nichts Interessantes da. Deshalb sind wir gewohnt in bestimmten Situationen, dass es also erstmal Nullsummenspiele gibt, die sind ja auch wirklich so, und übertragen das dann eben fälschlicherweise auf andere Situationen. Das ist ja, glaube ich, Ihre Hauptthese, dass man eben nicht Nullsummensituationen plötzlich fälschlicherweise für eine Nullsummensituation hält. Ne? Und daraus entstehen dann solche Dinge. Also beispielsweise dieser Neid, mit dem ich angefangen habe, das ist ja genau das implizite Gefühl, dass dadurch, dass der andere mehr bekommt, man selber weniger haben müsste.
Ja, genau. Also ich mache nochmal das Schwenk zu dem Gedicht von dem Brecht. Ja. Wenn ich der Meinung bin, der Reiche, der ist nur reich, weil er dem Armen was weggenommen hat. Ja. dann ist ja Umverteilung letztlich die logische Konsequenz. Ja? Und das gilt in ganz vielen Bereichen. Ich habe das auch im Kapitel zum Beispiel über Entwicklungshilfe. Ja? Wenn ich annehme, die armen Länder, die sind nur deswegen arm, also indem man es mal globaler Süden nimmt, weil wir sie ausgebeutet haben und was weggenommen haben, und dann müssen wir denen jetzt was zurückgeben, sprich Entwicklungshilfe. Das sind alles, ist immer wieder alles die gleiche Denkstruktur. Und das führt natürlich dann auch zum Neid auf Reiche, ja, weil ich halt, wenn ich denke, der Reiche, der ist ja nur reich, weil er mir oder anderen was weggenommen hat, dann ist es eine Rechtfertigung für Neid. Und Sie haben was ganz Wichtiges gesagt zum Neid. Ich habe mich also lange mit wissenschaftlicher Neidforschung beschäftigt. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass der Neider fast nie zugibt, neidisch zu sein. Ja? Weil wenn ich neidisch bin, impliziert es ja, dass ich sage, der andere hat etwas, was ich gerne hätte, aber nicht habe. Ja? Und das führt zu der unangenehmen Frage, warum hast du das nicht? Zu der möglicherweise auch für das eigene Selbstwertgefühl unangenehmen Frage. Ja? Könnte ja sein, der ist intelligenter, der ist fleißiger, der ist kreativer oder was weiß ich. Ja? Und deswegen, also wenn Sie Leute befragen, bist du neidisch, da werden sie regelmäßig hören, nee, also ist mir völlig fremd, kenne ich gar nicht. Ja? Andere sind neidisch, ja, aber für mich trifft es nicht zu. Also Neid ist die maskierte, die geleugnete Emotion. Ja? Das ist also eine ganz wichtige Erkenntnis der Neidforschung. Und ich habe jetzt empirisch nachgewiesen, erstmals, dass tatsächlich Nullsummen, Glauben und Neid zusammenhängen. Und das will ich mal kurz erläutern. Ich habe also eine Umfrage gemacht in Deutschland mit Allensbach und weltweit also mit Ipsos Mori. Das ist eines der führenden Meinungsforschungsinstitute. Und wir haben in 13 Ländern die Einstellung zu reichen Menschen untersucht und auch untersucht Neid. Ja, wie neidisch sind die Leute? Kann ich gerne auch noch näher ausführen. Aber auf jeden Fall am Schluss haben wir zwei Gruppen gehabt oder drei, die Neider, die Nichtneider und die Ambivalenten, so die da irgendwo dazwischen liegen. Ja. Und dann haben wir geguckt, wie in der Gruppe der Neider und der Nichtneider, wie stark wird dieser Nullsummenglauben denn unterstützt und vertreten. Ja. Wir haben den Leuten also dann so eine Nullsummenaussage vorgelegt, ja, dass der Reiche nur reich ist, weil er also vom Arm was weggenommen hat. Ja. Und ich habe jetzt leider nicht die genaue Formulierung im Kopf. Auf jeden Fall, es war eine Nullsummenaussage und haben gesehen, wie haben die Neider und die Nichtneider darauf reagiert. Und in allen Ländern war es so, dass die Neider wesentlich häufiger der Nullsummenaussage zugestimmt haben als die Nichtneider. Das wurde also auch vor mir schon natürlich oft gesagt, dass Nullsummenglauben und Neid zusammenhängen, ist auch irgendwo logisch, kann man sich zusammenreimen. Aber insofern habe ich einen empirischen Beleg, weil ich tatsächlich dann diese Gruppen der Neider und der Nichtneider rausdestilliert habe und feststellen konnte, das war tatsächlich in jedem einzelnen Land so, dass die Nichtneider, also es gab auch Nichtneider, die Nullsummenglauben hatten, aber wesentlich weniger, also signifikant weniger als bei den Neidern, wo es immer eine ganz große Mehrheit gab.
Ja, die Ergebnisse bringen Sie auch in einem späteren Kapitel dann in dem Buch. Ne? Also wir müssen vielleicht kurz dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das hier aufnehmen, ist das Buch noch nicht erschienen. Ich habe aber eine Vorab-Version bekommen. Also ich weiß, was drinsteht. Also
ich habe schon, bei Ihnen kommt es auch morgen oder übermorgen an. Ich habe schon ein paar bekommen vom Verlag. Und das Schöne ist heute bei Amazon, man kann es ja vorbestellen oder überall bei, also auch wenn man es jetzt noch nicht heute physisch kaufen kann, man kann es vorbestellen, kriegt es dann halt im Juni ausgeliefert. Und übrigens, wenn ich mal als kurze Werbung vielleicht da einflechten kann, um die Leute zu motivieren, dass sie das Buch vorbestellen, habe ich eine Webseite, die heißt nullsummenfalle.de. Da habe ich noch ein Gewinnspiel, dass man nämlich was gewinnen kann. Weil warum soll einer heute das Buch bestellen, wenn es erst im Juni gibt? Da habe ich gesagt, ja, wir haben jetzt ein Gewinnspiel. Das ist also kein Nullsummenspiel. Und da kannst du also was gewinnen. Ja. Und ich gewinne dann auch was, weil du hast es vorbestellt und du kannst was gewinnen.
Da wollen Sie gleich mal klar machen, was nicht Nullsummenspiele sind. Die nullsummenfalle.de, ich verlinke das unten einfach in den Shownotes, ja, der Videobeschreibung. Da kann man ja entsprechend hingehen. Also wenn es erscheint, sind wir so ein bisschen näher am Erscheinungsdatum dran. Aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Wahrnehmung, die Sie gerade geschildert haben, dass das, was für den anderen gut ist, für einen selbst zwangsläufig schlecht sein muss. Da gibt es im Englischen auch einen Namen für, nennt sich Partisan Perception. parteiische Wahrnehmung oder so etwas, was letztlich auch aussagt, dass man einfach per se das, was der andere jetzt gerade bekommt, immer das Gefühl hat, dass einem das selber automatisch weggenommen werden muss, selbst dann, wenn objektiv es andersrum ist und man etwas dazu bekommt. Also das ist eine ganz erstaunliche Sache, dass so etwas häufiger auftaucht und zwar auch wesentlich häufiger, als man denkt. Ja, und ich finde es daher ganz interessant, diesen Ansatz, den Sie gewählt haben, da sich anzusehen, wie hängt denn das mit dem Neid zusammen? Ne? Denn das ist, glaube ich, ein Zusammenhang, der bisher unbeachtet oder zu wenig beachtet geblieben ist. Und übrigens zu der Aussage, was Sie gerade gesagt haben, dass Neider das nie zugeben. Ich finde das wirklich faszinierend. Also ich habe das in der Vergangenheit auf meinem Kanal öfter festgestellt, dass wenn ich bestimmte Aussagen als Neidaussage gekennzeichnet habe, dann ist die Kommentarspalte voll mit Leuten, die mir lauter Neidaussagen bringen. Und immer sagen, ja, aber ich bin ja nicht neidisch. Bei mir ist das ja gar nicht so.
Ja, ja, ja. Und also das häufig ist meine ganz, Antwort. Ja, ganz wesentlich, weil wenn der Neid als Motiv offensichtlich würde oder zugeben würde, ja, dann würde es auch nicht mehr wir gestellt. Stellen Sie sich jetzt mal vor, wir hören doch jeden Tag irgendwelche Reden von Sozialdemokraten oder Linken oder so, die sagen, die Reichen sollen mehr Steuern bezahlen. Wenn ich sagen würde, also ich bin jetzt ganz neidisch, fordere deswegen, dass die Reichen mehr Steuern zahlen, ja, das würde ja nicht funktionieren. Ja, ich muss sagen, ich bin für soziale Gerechtigkeit und es muss gerecht zugehen und so weiter. Ja, aber wenn der Neid jetzt zugeben würde, ja, dann würde ja das Ganze nicht funktionieren, weil Neid ja jetzt kein eine Emotion ist, die als negative Emotion angesehen wird, ja, die also ja nicht, deswegen gibt es ja auch keiner zu, ja, man kann viele Emotionen zugeben, aber Neid, das ist halt der entscheidende Grund, warum es nicht zugegeben wird, weil es halt was mit dem Selbstwertgefühl auch zu tun hat dann, ja, und ja, deswegen ist also tatsächlich das ein Spezifikum vom Neid im Vergleich zu anderen Emotionen. Anderes Spezifikum ist, dass es ja ein unangenehmes Gefühl ist. Also wenn ich jetzt mal die 7 Todsünden, was Sie aufgezählt haben, ja, zum Beispiel Wollust, ja, oder was gibt's noch so, dass man zu viel isst oder so, ja, also das sind ja alles Sachen, Sex und Essen so, die machen im Prinzip Freude, also das sind ja Sünden dann von mir aus auch, aber macht ja, tun zu angenehmen Gefühlen führen in der Regel, ja. So, aber beim Neid ist anders. Der Neider, der leidet ja eigentlich selbst drum, unter dem Neid, weil es ja eine für ihn selbst auch unangenehme Situation ist.
Das ist auch eine Sache, die gebe ich noch häufiger als Antwort, ja, dass ich einfach sage, also wenn man schon neidisch ist, soll man doch einfach dazu stehen, ja, dass man neidisch ist. Aber dann, wie ich gerade sagen, wird es natürlich nicht mehr, ist klar, weil dann wird das Ziel ja nicht mehr erreicht. Vielleicht müssen wir an der Stelle, ja, wir sollten vielleicht einmal kurz darauf eingehen, was es eigentlich mit Neid auf sich hat. Sie haben da eine ganz interessante Definition in Ihrem Buch auch gebracht. Also es geht ja eigentlich um Nullsummendenken, aber das ist natürlich mit diesem Neid offenbar hoch korreliert. Wollen Sie diese Definition gerade einmal sagen? Also die von Kant hatten Sie die drin. Die ist man natürlich, wie bei Kant das immer so ist, etwas, sagen wir mal, unverständlich formuliert. Aber ich finde sie trotzdem inhaltlich eigentlich relativ gut.
Die genaue Definition von Kant, ich habe sie vor mir, aber kann ich nicht wörtlich wiedergeben. Aber ich kann mal sagen, meine Definition, ja, Neid ist, wenn man möchte, dass die Situation des Beneideten verschlechtert wird, auch selbst wenn ich dadurch selbst keinen Vorteil hätte. Ja? Also das heißt, wir haben hier eine Divergenz, zum Beispiel, der hat mehr Geld als ich, der ist Multimillionär oder Milliardär oder was auch immer. Und dann gibt es ja zwei Arten, wie man darauf reagieren kann. Das eine, die Überlegung, wie kann ich jetzt auch dahin kommen? Was kann ich von dem lernen? Also konkret, es hört einer über Jeff Bezos, der ist sehr reich, ja, Amazon-Gründer. Und dann können Sie entweder eine Biografie kaufen über das Leben von Amazon, von dem Amazon-Gründer und überlegen, naja, vielleicht kann ich irgendwas lernen. Vielleicht werde ich nicht so reich wie er, aber vielleicht kann ich irgendwas von ihm lernen. Ja. Das andere, Sie können sich auch mit Freunden verabreden und treffen und können eine Guillotine basteln. Das ist jetzt keine Fantasie, sondern das ist jetzt passiert, dass in Amerika haben Leute eine Guillotine, also das Instrument, mit dem man in der Französischen Revolution die Leute geköpft hat, vor dem Haus von Jeff Bezos aufgestellt, ja, um damit zu zeigen, was sie gern mit ihm machen würden. Ja, das sind also die verschiedenen Reaktionen. Und ich sage jetzt, wenn man mal versucht wird, eine Prognose zu machen, wer in 5 Jahren erfolgreicher ist. Derjenige, der das Buch über Jeff Bezos, über das Leben gekauft hat und hat sich Notizen gemacht und überlegt, wie kann ich jetzt auch mehr Geld verdienen? Oder derjenige, der mit anderen Freunden sich zusammengetan hat, um diese Guillotine zu basteln und hat die vorm Haus aufgestellt, dann vermute ich mal, dass die Zweiteren also weniger erfolgreich sind, weil Neid ist eine destruktive Emotion, die also nicht darauf abzielt, meine eigene Situation zu verbessern, sondern die des anderen zu verschlechtern. Da würde ich aber gleich noch einen wichtigen Einwand machen. Da wird mir nämlich manchmal entgegengehalten, ja, es gibt doch auch, Neid muss doch gar nicht schlecht sein, das kann doch auch positiv sein, das kann doch auch ein Ansporn sein. Warum sehen Sie das so negativ? Ja, das gibt auch diese Theorie vom, wo man unterscheidet zwischen gutartigem und bösartigem Neid. Es gibt sogar Sprachen wie im Russischen, wo man zwischen schwarzem Neid und weißem Neid unterscheidet. Aber im Prinzip glaube ich, dass es eine Sprachverwechslung ist. Im Alltagssprachgebrauch sagen wir das manchmal so. Zum Beispiel, ich beneide dich um dein schönes Haus oder ich beneide dich um deine schöne Freundin oder was weiß ich. Ich meine aber eigentlich nicht Neid, sondern ich meine in dem Fall, ich bewundere dich für dein schönes Haus. Ja? Und Neid heißt also, wenn der Nachbar sich ein schönes Auto kauft, ja, und ich selbst kaufe mir dann auch eins, da geht der Neid nicht unbedingt automatisch weg. Aber wenn dessen Auto kaputt geht durch einen Unfall oder ich mache ihm Kratzer dran oder so, ja, dann verschwindet halt der Neid. Und deswegen sage ich halt, Neid ist immer eine destruktive Emotion, die also nicht darauf zielt, den Abstand zwischen sich und dem Beneideten dadurch zu verringern, dass ich selbst meine Situation verbessere, sondern dass der andere hinuntergezogen wird. Und wir haben auch in unserer Befragung diese Definition zur Grundlage gemacht, weil ich habe ja gesagt, wir haben diese Befragung gemacht in 13 Ländern, um einen Sozialneidkoeffizient zu berechnen, also um herauszufinden, wie neidisch sind die Menschen in verschiedenen Ländern. Und wenn wir die Leute jetzt gefragt hätten, sind sie neidisch, ja oder nein, das hätte nicht funktioniert, weil die Leute ja den Neid gar nicht zugeben. Also das hat man auch mal versucht, in Australien gab es so eine Befragung, da haben sie am Schluss vielleicht 3%, die neidisch sind und 97%, die es nicht sind. Also das ist sinnlos. Sie müssen einen sogenannten Indikator fragen, wo sie ausgehend von einer bestimmten Definition von Neid indirekt versuchen herauszufinden, ist der neidisch. Ja? Und wir haben dann zum Beispiel so Fragen gestellt, wie ich wäre dafür, Millionäre viel stärker zu besteuern, auch wenn ich selbst davon keinen Vorteil hätte. Oder ich bin dafür, die Gehälter von Vorständen drastisch zu reduzieren und das Geld an die Angestellten zu verteilen, auch wenn jeder nur 2 Euro mehr hätte dadurch. Also das Prinzip in beiden Fällen gleich. Dem anderen geht schlechter, ohne dass es irgendwem faktisch besser geht. Oder eine Schadenfreude-Frage, weil Schadenfreude und Neid hängen auch eng zusammen. Das war die Frage, wenn ich höre, dass ein Millionär durch ein riskantes Geschäft viel Geld verliert, denke ich, das geschieht ihm recht. Ja? Das sind also alles so Einstellungen. Dann haben wir gesehen, wer zum Beispiel diese so 2 dieser 3 Fragen positiv beantwortet hat oder alle oder negativ beantwortet hat. Danach haben wir halt Gruppen gebildet von Neidern und Nicht-Neidern. Und da war dann wiederum die Konsequenz, was ich vorhin erwähnt habe, dass in der Gruppe der Neider halt diese Nullsummenglaube sehr stark verbreitet ist. Jetzt kann man fragen, was ist Ursache und was ist Wirkung? Das ist vielleicht nicht ganz einfach zu sagen. Ich glaube, dass es beides ist. Also Neid kann Ursache sein für Nullsummenglauben. Neid kann aber auch ein Ergebnis von Nullsummenglauben sein. Ich glaube, dass es in beide Richtungen funktioniert. Ja.
Ja, ja. Also das führt natürlich im Alltagsleben auch an vielen Stellen dazu, dass einfach Sachen wirklich deutlich schlechter werden. Ja? Aber die Indikatorfragen, die Sie gerade genannt haben, die sind gute Fragen. Also alle, die jetzt in die Kommentarspalte unten reinschreiben, nein, nein, ich bin für soziale Gerechtigkeit und überhaupt nicht neidisch, sollen einfach diese Indikatorfragen, die Sie gerade eben mal gestellt haben, einfach mal bei sich selber durchlaufen lassen und sich dann überlegen, will man das eigentlich, damit es wirklich wem anders besser geht? Also ist es auch eine realistische Einschätzung, dass es den anderen besser geht? Oder ist das in Wahrheit nur etwas, wo man eigentlich nur möchte, dass es irgendwem schlechter geht? Also ich erinnere mich da an die Diskussion um die Lidl-Inhaber, also die ja größtenteils gar nicht Lidl sind, sondern eben die Familie Schwarz, aber wo immer gesagt wird, ja, die nehmen das ja den anderen weg, nur dadurch machen die ihre Gewinne. Und sich nicht klar machen, dass die durch ihre wahnsinnig effiziente Logistik und solche Sachen dafür sorgen, dass wir alle viel billiger einkaufen können. Das heißt also, jeder hat einen erheblichen Vorteil. Und wir müssen uns jetzt mal nur vorstellen, wenn Lidl und Schwarz vergesellschaftet wäre, ja, also wir ein VEB Lidl hätten, wie teuer dann auf einmal die Sachen wären, respektive wie billig sie auf dem Papier wären, wir aber nichts kriegen würden. Das haben wir nämlich mal als Feldexperiment gehabt in der DDR. Ja, also da muss man sich bewusst machen, dass in dem Augenblick, wo es, wenn man will, dass es dieser einen Familie schlechter geht, es uns allen gleichzeitig auch schlechter geht. Und dann genau handelt es sich eben um Neid. Das ist ein Zusammenhang, den man sich wirklich bewusst machen muss. Also da finde ich auch diese empirische Untersuchung, die Sie da gemacht haben, finde ich sehr interessant. Was hat Sie das eigentlich gekostet? Das war wahrscheinlich nicht ganz billig, oder?
Also ich habe zwei Umfragen gemacht. Die eine zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Die ist jetzt in 36 Ländern gelaufen. Und dann die zum Sozialneid in 13 Ländern. Ich kann nur sagen, wie viel es zusammen war. Das war 660.000 Euro hat es zusammen gekostet. Also haben Sie recht, das ist jetzt nicht billig. Leider hat mir keiner was dazugegeben. Ich habe das also von meinem Eigengeld bezahlt. Gut, ich bin vermögend. Ein anderer hätte sich jetzt vielleicht zwei neue Autos gekauft oder so. Ja, ich hätte auch was anderes mit dem Geld anzufangen gewusst und meine Freundin wahrscheinlich erst recht, ja, Ideen gehabt. Aber das ist halt, ich habe es halt jetzt für die Forschung ausgegeben und habe das auch in Fachzeitschriften dann veröffentlicht, die Ergebnisse dazu. Das Interessante war auch, wenn man die Länder vergleicht, also jetzt bei der Untersuchung mit dem Sozialneid, wir haben dann einen Sozialneid-Koeffizient ausgerechnet, also das ist einfach das Verhältnis von Neidern und Nichtneidern in einem Land, in dem wir die Prozentsätze von Neidern und Nichtneidern durcheinander dividiert haben. Und ja, nee, Deutschland war nicht an Platz 1, wie es viele meinen, sondern Deutschland war an Platz 2, noch getoppt durch die Franzosen, die waren also Platz 1. Ja. Also es gibt von den 13 Ländern niemand, der neidisch ist. Und wer am wenigsten neidisch war, das waren so Polen, Japaner, Vietnamesen. Ja. Und ich habe halt auch die Meinung, dass das auch für eine gesamte Gesellschaft negativ ist. Weil zum Beispiel in Polen sind die Menschen relativ wenig neidisch und in Vietnam. Da ist aber auch, da denken alle, wie kann ich selbst was tun? Wie kann ich selbst meine Situation verbessern? Wie kann ich selbst aufsteigen? Da entsteht so eine Dynamik. Während in Deutschland, da überlegen die viele Leute halt immer, wie kann man jetzt Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Einkommensteuer irgendwo den Reichen was wegnehmen. Und wenn ein gesamtes Denken von der Gesellschaft auch darum geht, wie kann man jetzt die Erfolgreichen der Gesellschaft schädigen, dann schädigt das natürlich die ganze Gesellschaft. Aber ich habe in meinem Buch hier, über das wir gerade sprechen, ein extremes Beispiel gebracht über Uganda. Das war der Idi Amin, brutaler Diktator. Und der hat damals die Asiaten verantwortlich gemacht. Das waren die Sündenböcke, dass es den Menschen in Uganda schlecht ging. Und die haben aber 90% vom Steuereinkommen tatsächlich generiert, weil das waren die erfolgreichen Unternehmer waren und die Geschäfte. Und er hat dann irgendwann die ganzen, es waren vor allen Dingen Inder, Asiaten aus dem Land vertrieben, hat eine riesen Stimmung gegen die gemacht. Und das war natürlich eine absolute wirtschaftliche Katastrophe dann, dass man die Leute vertrieben hat. Ja. Also das heißt, eine Gesellschaft schädigt sich auch selbst. Oder ich sage mal ein anderes Beispiel, Schweden. Ich habe gerade einen Film gedreht über Schweden, der ist gerade angenommen worden beim größten libertären Filmfestival der Welt, bin ich also stolz drauf, der wird jetzt im Juli gezeigt, bin ich also intensiv mit Schweden befasst und die hatten auch so eine Phase in den 70er Jahren, wo sie ganz hohe Erbschaften und Schenkungssteuern hatten. Die Astrid Lindgren, diese Kinderbuchautorin, die an sich eher links war, das war eine Sozialdemokratin, die hat dann mal festgestellt, dass ihr Grenzsteuersatz 102% ist so, ja. Und dann hat sie darüber eine große Geschichte geschrieben in einer der führenden Zeitungen in Schweden als Steuermärchen. Und der Finanzminister, der hat erst das bestritten. Er hat gesagt, die hat falsch gerechnet. Die soll lieber bei der Märchen schreiben. Später hat sich aber herausgestellt, sie hat richtig gerechnet. Und der Ministerpräsident damals, Olaf Palme, hat sich entschuldigt. Und das war mit einer der Gründe, warum er da eine Steuerreform gemacht hat. Und damals sind viele abgehauen aus Schweden. Ja, zum Beispiel der Gründer von IKEA, also dieser Möbelfirma, Ingvar Kamprad, der ist erst nach Dänemark, da war es aber auch nicht viel besser und hat dann Rest von seinem Leben als reichster Mensch in der Schweiz verbracht. Und auch Filmproduzenten, der Ingmar Bergman, die sind abgehauen damals. Ja, so, und dann haben die irgendwann gesehen, nee, das ist anders, sind von dem Nullsummdenken weggegangen und haben die Erbschaftssteuer abgeschafft, die Vermögensteuer abgeschafft, die Schenkungssteuer abgeschafft. Übrigens haben alle dafür gestimmt, sogar die Kommunisten haben dafür gestimmt für die Abschaffung der Erbschafts- und der Schenkungssteuer. Ergebnis, damals gab es 2 Milliardäre in Schweden, heute gibt es 34 Milliardäre. Bezogen auf die Bevölkerung sind es sogar mehr als in den USA. Doppelt so viel wie in Deutschland, also weil Schweden hat nur 10 Millionen Einwohner. Aber das war gut für die gesamte Wirtschaft. Und das ist halt, was viele Leute nicht verstehen, dass also ja, wir haben ja diese Forderung zum Beispiel von der Linkspartei, man müsste alle Milliardäre abschaffen. Ja? Aber wenn ich jetzt mal Länder nehme, wo es besonders die Milliardärsdichte hoch ist, also zum Beispiel die Schweiz, ja, da ist eine sehr hohe Milliardärsdichte, ja. Und dann vergleiche ich es mit Ländern, wo es keine Milliardäre gibt. Die gibt es ja auch. Also nach der Forbes-Liste sind es Nordkorea oder Kuba oder einige sehr arme afrikanische Länder. Ja, da muss ich mir doch nur überlegen, will ich lieber in Schweden und der Schweiz leben oder lieber in Nordkorea und Kuba, wo es nur, weil es da keine Milliardäre gibt. Also die würden mich auch gar nicht stören. Und deswegen ist also dieses Nullsummenglauben tatsächlich so schädlich, weil es dazu führt, also auf der gesellschaftlichen Ebene, dass ganzen Gesellschaften verarmen und Schaden zugefügt wird, aber auch auf der individuellen Ebene. Ja? Weil wenn ich jetzt eine Situation, die objektiv eine Nicht-Nullsummen-Situation ist, wo also Kooperation mich mehr zum Erfolg führt, ja, als Nullsummen-Situation interpretiere, was zur Folge hat, dass ich also dann aggressiv bin und unkooperativ bin, dann führt es am Ende zu schlechteren Ergebnissen auch für mich selbst. Ja. Das heißt, ich weise auch in dem Buch nach, dass der Geschädigte des Nullsummendenkens ist also einerseits die ganze Gesellschaft, aber auch das Individuum selbst. Wobei, bei mir ist jetzt was Besonderes in dem Buch drin. Es gibt inzwischen eine ganze Menge wissenschaftlicher Aufsätze, die sich alle gegen das Nullsummendenken richten und das untersuchen. Die habe ich auch alle verwertet. Das gibt es ja erst in den letzten 10 Jahren. Das ist also aus psychologischer Sicht viele früher gab es also, glaube ich, was Ihr Thema ist, mehr bei der Spieltheorie. Jetzt gibt es sehr viele psychologische Untersuchungen und ökonomische Untersuchungen. Aber da wird Nullsummendenken immer negativ gesehen. Das halte ich jetzt auch für falsch. Du kannst doch erfolgreich sein als Nullsummendenker, wenn es halt ein Nullsummenspiel ist. Ja? Ich habe jetzt mal als Beispiel den Donald Trump genommen. Der Trump ist ein typischer Nullsummendenker. Ja? So, was hat das für Konsequenzen? Wo es jetzt darum geht, die Präsidentschaft zu erreichen. Da war er erfolgreich, ist ja Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Das ist ein Nullsummenspiel. Entweder er ist es oder die Kamala Harris oder die Hillary Clinton. Ja, das ist ein Nullsummenspiel. Aber wenn es um Handel geht zum Beispiel, da hat er eine Obsession mit, dass er Handel für Nullsummenspiel hält. Und daher kommt die ganze verrückte Zollpolitik, wo er denkt, er schadet anderen Ländern damit, aber in Wahrheit seinem eigenen Land massiv Schaden zufügt. Und da kann man sehen, dass also wenn ein Mensch generell diesen Zero-Sum-Mindset hat, und das trifft für den Donald Trump eindeutig zu, dann kann er in manchen Bereichen erfolgreich sein, und zwar immer genau dann, wenn er Nullsummenspiele spielt, ja, wo Aggressivität und so angefragt ist. Ja. Und im Geschäftsleben war es ambivalent. Also der war ja ziemlich oft pleite, hat aber auch Erfolge gehabt, weil im Geschäftsleben, im Immobilienbereich, da ist so, da gibt es Nullsummensituationen, da gibt es aber auch viele Situationen, die keine Nullsummensituationen sind. Deswegen ist der Trump eigentlich ein wunderbares Beispiel, weil er ist für mich der typische Nullsummendenker, der aber jetzt nicht immer erfolglos ist. Er ist aber immer dann erfolglos, wenn er in seiner Fehldeutung ein Nicht-Nullsummenspiel für Nullsummenspiel hält. Und das ist besonders die Handelspolitik, wo er ja schon den USA jetzt massiv geschadet hat. Und weil er immer denkt, eine negative Handelsbilanz, die ist was Schlechtes. Und er meinte, früher hat er gesagt, die Japaner beuten uns aus. Dann hat er gesagt, die Chinesen, die nehmen uns aus. Die Deutschen nehmen uns aus. Ja, das ist ja immer seine Theorie wegen dem Handelsdefizit. Und das weise ich halt nach, dass das totaler Blödsinn ist. Aber wie gesagt, ich unterscheide mich schon von anderen, die darüber geschrieben haben, dass ich anerkenne, Nullsummendenken ist jetzt nicht immer schädlich, sondern ideal ist, wenn du verstehst, wann spiele ich Nullsummenspiel und wann spiele ich keins. Ja? Und das auseinanderzuhalten, das ist praktisch die Lehre auch von dem Buch.
Also ich mache hier so ein spieltheoretisches Verhandlungstraining. Also wo ich relativ ausführlich zeige, wie man mit spieltheoretischen Methoden verhandelt. Und da spielt das natürlich eine große Rolle. Und es ist bei Verhandlungen ja auch ganz klar sichtbar, dass man immer die beiden Elemente dabei hat. Also die beiden verhandeln ja, weil man auf die Art und Weise mit dem anderen irgendetwas erreichen kann, was man ohne ihn nicht hätte. Sonst würde man das ja gar nicht erst machen. Das heißt also, von seiner Natur her ist es keine Nullsummensituation. Und dann gibt es im Verhandeln, gibt es bestimmte Bereiche, bei denen man tatsächlich exakt entgegengerichtete Interessen hat. Und diese beiden Dinge muss man verstehen. Also das ist eine wichtige Aussage von spieltheoretischem Verhandeln, dass man hier in der Tat diese Nullsummenkomponente von der Nicht-Nullsummenkomponente unterscheiden kann. Also wir sprechen da gerne von solchen Wörtern wie Konkurrenz oder Coopetition und solchen Sachen. Ja? Übrigens an die Zuschauer, die das interessiert, ja, ich verlinke Ihnen das auch mal unten. Ich mache regelmäßig ein Webinar zu spieltheoretischem Verhandeln. Ja, ist gratis, also wenn Sie Lust haben, sich da einzutragen, tragen Sie sich unten ein, gleich neben dem Wettbewerb für das Buch, über das wir gerade gesprochen haben. So,
also wenn ich richtig verstehe, ich darf das gerade als richtig verstehe, ist so, du musst in jeder Situation innerhalb des Verhandlungswissens, aha, jetzt bin ich in der Nullsummensituation, jetzt bin ich in der Nicht-Nullsummensituation. Ja? Und wenn du weißt, das ist eine Nullsummensituation, dann heißt es natürlich, mit einer gewissen Aggressivität deine Interessen durchzusetzen. Und wenn du weißt, ist es eine Nicht-Nullsummensituation, ja, dann heißt jetzt, sehe ich, wie ich durch Kooperation jetzt bessere Ergebnisse bekomme.
Ja, also als mal einen groben Ansatz, wobei übrigens selbst innerhalb des Nullsummenbereichs ist erstaunlich wenig, also häufig, sagen wir zumindest, erstaunlich wenig bringt, wenn man zu viel Aggressivität an den Tag legt. Ja, es gibt ja heutzutage die verschiedensten Möglichkeiten.
Mit der Methode dann eher, mit der man arbeitet.
Ja. Ja, also es gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man solche Sachen auch heutzutage untersuchen kann. Ja, zum Beispiel wurde sowas gemacht, indem man einfach KI-Verhandler mal aufeinander losgelassen hat, weil man da auf viel mehr Beobachtungen kommen kann. Ja, sonst sind ja Beobachtungen sehr teuer. Sie haben sie eben schon mal genannt, was es bedeutet, wenn man nur eine größere Anzahl von Leuten weltweit befragt. Aber so kann man eben auf Hunderttausende von Beobachtungen von Verhandlungen kommen. Und dann merkt man tatsächlich, dass eben teilweise andere Elemente wichtig sind, als das, was man im ersten Augenblick für wichtig hält. Aber zu spielerischen Verhandlungen gibt es natürlich haufenweise Sachen zu sagen. Ja? Zum Beispiel, wie schafft man es denn, eine Situation, die hauptsächlich Nullsummencharakter hat, in eine zu verwandeln, die weniger Nullsummencharakter hat, zum Beispiel. Ja? Oder innerhalb eines Nullsummenbereichs dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass man selber sagen wir mal, ein bisschen besser in die richtige Richtung rutscht, und zwar ohne, dass der andere auf einen sauer wird. Aber
wenn wir zum Thema Neid zurückkommen, da habe ich auch ein Spiel beschrieben in meinem Buch, und zwar, da hat man gespielt und am Schluss, da gab es einen Gewinner und einen Verlierer. Und dann hatte der Verlierer die Möglichkeit, durch Einsatz von einem bestimmten Betrag dafür zu sorgen, dass der Gewinner weniger hat. Also sagen wir mal, der hat 10 Euro gewonnen. Ja, und wenn ich dann zum Beispiel 1 Euro eingesetzt habe, ja, dann wurde dem 3 Euro weggenommen. Also dann wurde sein Gewinn reduziert von 10 auf 7. Ja. Ich habe keinen Vorteil von gehabt, ich habe sogar einen Nachteil von gehabt, weil ich war ja 1 Euro ärmer, ja, aber habe da nur die einzige Befriedigung, dass ich sage, dem wurde ja was weggenommen, der hat jetzt weniger. Also das ist so praktisch die Neid in Reinkultur. Ich gebe sogar noch Geld aus, ja, bringe doch ein finanzielles Opfer, nur um die Befriedigung zu haben, dass der andere am Schluss weniger hat. Und da gab es tatsächlich ziemlich viele Leute, die genau das gemacht haben, die also Geld eingesetzt haben, um den Gewinner zu schädigen am Schluss.
Ja, das ist ein relativ häufiges Phänomen, was man beobachten kann. Das liegt häufig an impliziten Fairnessgedanken, die man hat. Also wenn Leute das Gefühl haben, dass der andere hat sich unfair verhalten oder es hat zu einer völlig unfairen Aufteilung geführt, dann ist es tatsächlich so, dass solche Effekte passieren, wie das, was Sie gerade geschildert haben. Man muss aufpassen, selbst dabei kann es von Vorteil sein. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein strafendes Verhalten für Nicht-Kooperierer. Dann kann es die einzige Möglichkeit sein, in bestimmten Kontexten, wie es überhaupt zu einer Kooperation kommt. Also die Forschung ist da auch schon, sagen wir mal, also geht weiter. Ja, ist eine, die auch zeigt, es hängt eben sehr viel von dem Kleingedruckten ab. Aber das Wichtige ist, glaube ich, wirklich die Message, die Sie gerade gesagt haben. Wenn man diese Situation in Reinkultur hat, dass man nur, also es sich was kosten lässt, nur damit es einem anderen schlechter geht, ohne eine wirkliche Aussicht darauf, dass es dadurch, weiß ich, kollektiv besser wird, auf lange Sicht besser wird und so weiter, ja, dann haben wir eben diese reine Neidgeschichte. Es kann durchaus Situationen geben, wo dieses Verhalten letztlich dazu führt, dass Kooperation aufrechterhalten wird. Also mir ist da eine Studie im Kopf, wo es beispielsweise darum ging, das waren praktisch Gruppen von Holzfällern, könnte man sagen, die als Gruppe entlohnt wurden und die häufiger solche Trittbrettfahrer drin hatten. Ja, die haben in der Ecke gesessen und haben in die Luft geguckt, während die anderen irgendwie Bäume gefällt haben und haben sich dann zulasten der anderen bereichert, weil die als Gruppe eben entlohnt wurden. Und da waren die erfolgreichen Gruppen die gesagt haben, pass mal auf, das lassen wir uns nicht gefallen und wir sorgen dafür, dass die entsprechend eins auf den Deckel kriegen, selbst wenn es uns für uns kurzfristig von Nachteil ist. Das war also müssen wir ganz völlig aufpassen.
Ja, das war dann langfristig sozusagen. Das ist übrigens auch noch eine Sache, die wichtig ist bei Nullsummdenken. Nullsummdenker sind meistens Leute, die kurzfristig auf ihren Vorteil und nicht langfristig denken. Ich habe das am Beispiel verdeutlicht. Das sind zwei Initiatoren von geschlossenen Immobilienfonds. Ich habe die Namen nicht genannt, aber ich kenne die auch. Ja. Der eine Fonds, der war so konstruiert, dass alle Vorteile bei dem Fondsinitiator waren, tatsächlich auf Kosten des Anlegers. Also eine typische Nullsummensituation. Also Beispiel, der hat die Immobilien in einen Fonds gekauft, nicht von fremden Dritten, sondern von einer mit ihm verbundenen Gesellschaft, um schon einen Zwischengewinn vorher praktisch zu realisieren. Also der hat schon an dieser Transaktion verdient. Für den Anleger heißt natürlich, dass der entsprechend zu teuer die Immobilie eingekauft hat. Ja. Hat dann auch sehr hohe, man nennt es Weichkosten, Softkosten in den Fonds gehabt, also die gar nicht in den Wert der Immobilie eingehen. Das war, den nenne ich mal den Zero-Sum-Initiator. Der andere, der hat viel geringere Weichkosten gehabt, hat auch die Immobilie von fremden Dritten gekauft und hat folgendes Modell gehabt. Er hat eine bestimmte Rendite in Aussicht gestellt, sagen wir zum Beispiel 8%, das war damals noch erzielbar. Und nur wenn das, was darüber verdient wurde, davon hat er 25% bekommen. Also so eine Hurdle Rate, wie es es auch öfters bei Hedgefonds oder Private Equity gibt. Ja. Das hat natürlich zu einer gewissen Interessenkonkurrenz geführt, weil er hat nur dann richtig gut verdient, wenn auch der Anleger gut verdient hat. Tatsächlich war es bei dem Initiator so, der hat im Durchschnitt vielleicht 7-8% in Aussicht gestellt, hat aber 18% erzielt. Ja? Und von diesen 10 Prozentpunkten, die da drüber waren, sind 2,5 Prozentpunkte an ihn gegangen. Das hat ihm aber keiner übel genommen, weil er hat ja nur deswegen so viel verdient, weil die Anleger viel verdient haben. Während bei dem ersten Initiator war es so, der hat schon verdient, völlig unabhängig von der Performance. Ja? Und das zeige ich so auf in dem Buch. Und dann noch eine andere Sache, die, glaube ich, sehr wichtig ist zu erwähnen, nochmal die Widerlegung von diesem Gedicht von dem Bertolt Brecht, was ich am Anfang genannt habe. Ist wirklich so, dass die Reichen auf Kosten der Armen ärmer werden. Jetzt gebe ich mal folgende Zahl. Die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, hat sich vom Jahr 2000 bis heute reduziert von ungefähr 30% weltweit auf 10%, also eine Reduktion. Zur gleichen Zeit ist die Zahl der Milliardäre extrem gestiegen. Es gab im Jahr 2000 470 Milliardäre weltweit, heute gibt es 3000 Milliardäre. Jetzt muss man das inflationsbereinigen, klar, aber selbst wenn man das inflationsbereinigt, ja, das Vermögen damals der gesamten Milliardäre auf der Welt, das war knapp unter 1 Billion, also nicht amerikanisch, sondern jetzt unsere Billion. Ja. Heute ist es 16 Billionen. Ja. Das heißt, das hat sich jetzt nicht inflationsbereinigt ver-16-facht, aber immer noch inflationsbereinigt hat sich es ver-10-facht, das Vermögen, in dem Zeitraum. Zur gleichen Zeit ist aber die Zahl der Armen von 30 auf 20, auf 10% gesunken. Wenn jetzt das so wäre, dass die Reichen nur reich geworden sind auf Kosten der Armen, da muss man jetzt kein Mathematikgenie sein, um zu sehen, das ist denklogisch gar nicht möglich. Oder in China, ein anderes Beispiel. 1981 war noch die Zahl der Menschen in extremer Armut in China, hat die bei 88% gelegen. Heute ist es bei unter 1%. Gleichzeitig ist die Zahl der Milliardäre gestiegen von 0, damals gab es keine Milliardäre, auf heute ungefähr 500 Milliardäre. Es gibt nur in den USA mehr Milliardäre als in China. Vor ein paar Jahren hat sogar China kurzfristig mal die USA überflügelt. Das heißt, die Zahl der Armen ist massiv zurückgegangen und die Zahl der Superreichen gestiegen. Warum? Die gemeinsame Ursache ist klar, das Wirtschaftswachstum. Ja, das ist der gemeinsame Grund. Das ist jetzt kein Zufallszusammenhang, sondern der ist systematisch, besteht er durch das Wirtschaftswachstum. Und das alles kann natürlich der Nullsummengläubige gar nicht verstehen, weil die sagen immer, oh, die Reichen sind so viel reicher und es gibt so viel Armut auf der Welt, ja. Und die behaupten ja, dass die Armen deswegen arm wären, weil sie den Reichen weggenommen haben. Und deswegen sind sie dann auch für ein Land ohne Milliardäre, weil sie denken, im Land ohne Milliardäre muss ja den Menschen besser gehen. Aber was ich nicht verstehe, der empirische Tatbestand, das, was ich vorhin erwähnt habe, einfach mal zu gucken, wo gibt es denn viele Milliardäre, wo gibt es wenige Milliardäre, wie geht es denn dann dem Rest der Welt? Das machen wir nicht. Und da sieht man, wie stark tatsächlich dieser Nullsummenglauben ist. Und Psychologen haben halt rausgefunden, habe ich ganz viele Experimente in meinem Buch, dass es tatsächlich ganz tief in vielen Menschen dieser Nullsummenglaube angelegt ist. Und der bezieht sich nicht nur auf die Wirtschaft, der bezieht sich zum Teil auch auf Sachen, die gar nichts mit Wirtschaft zu tun haben.
Ja. Wobei ich, wovon Sie gerade sprechen, sind ja, glaube ich, sozusagen eher die Mitläufer in Anführungsstrichen, die nicht so wirklich drüber nachdenken, sondern erstmal auf den ersten Blick sagen, das klingt so ganz plausibel, deshalb glauben wir das mal. Diejenigen, die solche Vorbehalte schüren, die wissen ja genau, dass es falsch ist. Also die wissen ja einfach, dass es ein Mittel ist, wie die eben selber an Geld kommen können, weil sie sich in einer Gesellschaft, in der sie wirklich was Sinnvolles produzieren müssen oder so nicht behaupten können, versuchen die auf die Art und Weise ein bisschen Staatsknete abzugreifen, leben ja teilweise auch wie die Maden im Speck mit allen möglichen Privilegien und die wissen, sie können diese Privilegien nur dann erhalten, wenn sie den anderen diese falsche Geschichte erzählen. Also da bin ich häufig gar nicht mal auf dem Trip, dass ich denen das abnehme, dass das wirklich gutgläubig ist.
Ich denke eher, also die Fälle mag es geben, die sagen, ich denke eher, dass jemand wie die Frau Reichenick tatsächlich so blöd ist, dass sie das glaubt. Ja? Während Sie sagen, die ist gar nicht so blöd, die benutzt es nur als Instrument, um Wählerstimmen zu bekommen. Da sieht man auch wieder ein gewisses Weltbild. Ja? Da kommt man so auf so Axiome. Zum Beispiel, ich bin rein von meiner Natur jemand, der anderen Menschen sehr schnell Dummheit, Schlamperei und Unfähigkeit unterstellt, aber sehr selten schlechte Absichten, weil in meinem Weltbild gibt es viel mehr dumme und unfähige als bösartige Menschen, in meinem Weltbild. Ja. Aber es gibt jetzt auch andere Menschen, bei denen es anders. Ich weiß, dass mein Weltbild nicht immer richtig ist. Es hat zum Beispiel so geführt, dass ich eine Putzfrau hatte, die hat mich jahrelang beklaut und ich habe es immer verdrängt, einfach weil ich, weil es böse Menschen, weiß von der Theorie, dass es die gibt, aber in der Praxis in meiner Denkstruktur selten vorkommen. Diese unterschiedlichen Interpretationen, die wir beide haben, wir können es ja beide nicht beweisen, weil wir beide nicht in den Kopf hineinschauen können. Aber ich sage jetzt eher, weil die ist tatsächlich so dusselig und glaubt den ganzen Schwachsinn. Und Sie sagen, nee, die weiß in Wahrheit schon, dass es Schwachsinn ist. Die benutzt es nur für einen eigenen Vorteil. Wahrscheinlich gibt es beide Fälle, aber es ist interessant eben, weil ich es auch in meinem Buch darlege, es auch mit dem Thema, weil man ja oft auch sagen wir bestimmte Weltbilder hat. Und darum geht es auch bei diesem Zero-Sum Thinking. Das Sozialwissenschaftler nennen das soziale Axiome. Das heißt, das sind einfach Interpretationen, wie man die Welt interpretiert. Man kann sagen, wie eine Brille. Ja? Und es gibt manche Brillen, so Sie haben wahrscheinlich eine auf, die das Sehen erleichtert. Es gibt aber auch Brillen, die die Wahrnehmung der Realität verschlechtern. Also wenn Sie sich jetzt die Brille bemalen würden. Und dieses Zero-Sum-Mindset ist praktisch wie eine Brille, die du aufsetzt, wo du dann die Realität nicht mehr so gut erkennen kannst. Ich meine, das ist natürlich auch eine Art der Selbstschädigung, sowohl für einzelne Menschen als auch am Schluss für die ganze Gesellschaft. Aber ich wollte noch auf eine Sache kommen. Ich habe Ihnen das Buch jetzt ganz kurzfristig geschickt, sodass ich nicht weiß, ob Sie schon alles gelesen haben. Ich habe noch ein Kapitel drin, da bin ich stolz drauf und das wollte ich schon noch erwähnen. Da habe ich eine eigene Theorie entwickelt, die nenne ich kompensatorischen Nullsummenglauben, das ist im Kapitel 7. Und zwar, das ist jetzt, hatte eigentlich nichts zu tun mit dem Nullsummenglauben, den wir eben, über den wir die ganze Zeit sprechen. Aber es ist zum Teil eine verwandte Denkstruktur, deswegen habe ich es jetzt einfach mal so genannt, ja. Aber es ist was anderes. Und zwar, ich habe das erstmals beobachtet, wo ich mich mit Reichen damals beschäftigt habe. Und da habe ich gesehen, dass, viele Menschen so das Denken haben, ja, der Reiche, der ist zwar gut im Geld verdienen, aber er ist nicht so moralisch oder hat auf der anderen Seite, er hat ein schlechtes Familienleben, hat er irgendwelche negativen Eigenschaften, ja. Und da gibt es eine ganze Reihe auch sozialwissenschaftlicher Untersuchungen drin, Befragungen, wo man gesehen hat, dass also die Leute den Reichen oft dann negative Eigenschaften, zum Beispiel Unehrlichkeit, andichten, ja, die nicht im Sinne von der empirischen Evidenz, sondern dass wir denen einfach unterstellen. Und dann habe ich später gesehen, dass das auch für andere Gruppen gilt. Also ich habe zum Beispiel Untersuchungen gelesen über Bodybuilder, ja, weil ich jetzt selbst auch Bodybuilding mache, ja. Und da gibt es also tatsächlich auch das Stereotyp, der hat viel Muskeln, aber ist wahrscheinlich also vom Kopf her entsprechend Defizit. Also wo ich jung war, hat man gesagt, Muskelprotz mit Spatzenhirn. Ja? Oder zum Beispiel Hochintelligente, ja? Wo man sagt, ja, der ist zwar intelligent, aber der ist nicht lebenssüchtig. Der kriegt keinen Hammer, keinen Nagel normal in die Wand und beim Führerschein ist er dreimal durchgefallen, ist so ein Nerd-Typ. Ja? bei schönen Menschen, da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt, ja, da ist es vordergründig nicht so. Da sagt man, es gibt Untersuchungen, dass also schönen Frauen auch positive Eigenschaften unterstellt wird. Aber ich habe da ewig mich mit beschäftigt und mit den führenden Attraktivitätsforschern in Deutschland lange drüber unterhalten. Wenn man tiefer reingeht, ist es auch da nur bis zu einem bestimmten Grad so. Aber den Superschön, dem wird schon wieder auch eher Negatives unterstellt, ja. So wie zum Beispiel diese ganzen Blondinenwitze. Ja? Ich meine, Blondine ist jetzt nicht einfach eine blonde Frau, sondern das ist ja, wird als attraktive Frau assoziiert. Also wenn Sie in Wikipedia nachgucken, Blondine, dann ist die Marilyn Monroe abgebildet, ja. Da gibt es ja auch diesen Witz jetzt, der eigentlich das Denken zeigt, weil ich ein bisschen Witz kenne. Da trifft ihr dann Albert Einstein und sagt, Mensch, wäre doch toll, wenn wir Kinder hätten. Stell dich mal vor, die würden so aussehen wie ich und hätten ihre Intelligenz. Da sagt der Einstein, ja, aber was ist, wenn es andersrum wäre, dass sie so aussehen würden wie ich und hätten ihre Intelligenz. Ja? So, das soll natürlich zum Ausdruck gebracht werden, dass die blöd ist, was ich gar nicht glaube, dass die blöd war. Ja, aber das heißt, ich nenne das kompensatorischen Nullsummenglauben. Und zwar der Grund ist, ich sehe da zwei Gründe. Der erste Grund ist, weil Menschen so ein unbewusstes Gleichheitsdenken haben. Also die denken irgendwo am Schluss, unterm Strich, sind wir doch alle gleich. Ja? Das heißt, wenn einer irgendwo herausragt, weil der schöner ist, intelligenter, reicher, ist dann die denklogische Schlussfolgerung, dass er im anderen Bereich Minuspunkte haben muss. Ja? Und es ist natürlich psychologisch, um das eigene Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Weil wenn jetzt einer sagen würde, zum Beispiel, ja, der Zittelmann, der hat jetzt nicht nur eine bessere Figur als ich, der ist auch reicher als ich, der ist auch intelligenter, der hat auch eine schönere Freundin. Also das ist doch total deprimierend für den anderen Menschen. Deswegen merke ich es auch selbst, wenn ich jetzt was poste auf X, dass die Leute immer mir dann was Negatives erstellen. Ja, die zwei Doktortitel, wer weiß, ob die überhaupt echt sind. Und das Geld ist wahrscheinlich durch Immobilienspekulation und Ausbeutung. Die schöne Freundin auf dem Bild ist wahrscheinlich eine Escort-Dame, für die er 10.000 Euro bezahlt hat. Und die Muskeln sind wahrscheinlich alle Ergebnis von Anabolika. Ja? Also was alles nicht stimmt. Aber der Grund ist natürlich, wenn man dem anderen jetzt praktisch negative Minuspunkte dann gibt, kann man sich dann wieder auf einer Ebene oder sogar vielleicht drüber heben. Also der andere hat jetzt 3 Pluspunkte, da musst du nur 3 oder noch mehr 4 Minuspunkte geben, ja, und dann stehst du in dem Moment wieder über ihn. Und das habe ich nachgewiesen, dass das für ganz viele Gruppen gilt, also das gilt für hochintelligente Menschen, ja, auch bei superschönen Frauen, das gilt für Reiche, gilt aber auch für manche Gruppen, wie zum Beispiel Asiaten. Asiaten sind jetzt sehr erfolgreich. Ja, auch in den USA können Sie also sehen, die Einkommenspyramide, die ist so, dass die Asiaten also ganz oben sind. Ja? Und auch an Universitäten sind die also sehr stark präsentiert. Und deswegen unterstellt man denen andere Sachen. Ja, die sind aber so zum Ehrgeiz zerfressen oder nicht so gesellig und haben keinen Humor. Oder auch bei Juden ist das ja auch sowas, ja, die auch oft sehr erfolgreich sind und denen man deswegen dann alle möglichen negativen Sachen andichtet. Und das ist praktisch eine Theorie, die ich jetzt selbst entwickelt habe, die nenne ich kompensatorischen Nullsummenglauben. Ja, und ich habe sogar eine Umfrage dann dazu gemacht, die war jetzt nicht so teuer, weil ich es nur in Deutschland und in den USA gemacht habe. Und da haben wir auch den Leuten genau die Frage gestellt. Also wenn jemand in einem Bereich weit über den Durchschnitt hinausragt, muss man dann annehmen, dass er in anderen Bereichen entsprechend große Nachteile hat. In den USA haben das die meisten sogar unterstützt, diese Aussage. In Deutschland war es ein bisschen schwächer, aber auch ein großer Teil der Bevölkerung, der das so sieht. Ja, und das ist also, sagen wir, das ist das 7. Kapitel, was eigentlich jetzt was anderes ist als der Nullsummenglauben, aber schon irgendwo eine Gemeinsamkeit in der Denkstruktur hat, weil eine Grundvoraussetzung ist, dass die Menschen alle gleich sind, dass es unter dem Ergebnis Null gibt, ergeben muss so.
Ja klar, die Theorie, die dahinter steht, ist einfach, dass man sagt, die Summe aller Laster muss konstant sein, ja, oder aller positiven und negativen Eigenschaften. Ja. Ich meine, natürlich muss man dazu sagen, dass sie ja auf diversen Medien die Leute auch ganz gut provozieren. Oder? Dann können sie sich auch nicht wundern, dass sie auf eine Weise reagieren, wie sie das gerade eben beschrieben haben.
Da wundere ich mich auch nicht. Mir macht es ja auch ein bisschen Freude. Ich sag mal, Neid, wenn man beneidet wird, ja, das ist ja auch letztlich eine Anerkennung. Ja? Ich meine, wenn du jetzt nicht beneidet werden willst, dann musst du irgendwo, sagen wir vielleicht, einen Bürgergeldempfänger auf einem verrosteten Fahrrad. Gut, der wird auch noch von anderen beneidet, weil sie sagen, der arbeitet ja zu wenig dafür. Also ganz dem Neid kann man nie entgehen. Ja? Aber sagen wir mal, wenn du jetzt natürlich, sagen wir mal, 150 Kilo Fett und verfaulte Zähne und eine schiefe Nase, dann würde ich keiner ums Aussehen beneiden. Und wenn du jetzt strohdumm bist, würde ich auch keiner um die Intelligenz beneiden. Also das ist logisch. Immer wenn man in irgendeinem Bereich über dem Durchschnitt ist und es dann auch noch zeigt, und deswegen zeigen das ja auch viele Menschen nicht, ja, weil die sagen, man muss bescheiden sein und so weiter, ja, sagen dann, ja, du bist dann ein Angeber und so weiter, ja. Aber da sage ich, es gibt halt auch den Spruch, Bescheidenheit ist eine Ziel, weiterkommt man ohne ihr. Ja, das ist natürlich auch so eine Art Neidabwehr. Ja, also ist auch interessant. Das hat schon der Soziologe Schöck, der hat ein tolles Buch über Neid geschrieben und der hat gesagt, wenn zum Beispiel ein Sportler, ein Erfolgreicher oder ein Reicher sagt, ach, warum, das war alles nur Glück. Das hört man manchmal auch von sehr erfolgreichen Menschen. Er sagt, das ist eine Neidabwehr. Ja, weil jetzt nimm mal an, du fragst mich, warum bist du reicher als ich? Ich sage, naja, das ist ganz einfach. Erstens bin ich schlauer als du, zweitens habe ich bessere Ideen, drittens bin ich fleißiger. Also das klingt doch sehr unsympathisch so, ja. Während wenn ich mit den Schultern ziehe und sage, naja, was soll's, ich habe halt einfach Glück gehabt, dann ist es eine Art der Neidabwehr praktisch, ja. Wenn ich das auf
ja, Glück aber sehe. Es ist natürlich auch, es ist im gewissen Grad natürlich auch eine Selbstmotivation. Also mir ist aufgefallen, dass sehr viele erfolgreiche Leute mit ihrer eigenen Leistung oft nicht zufrieden sind. Und immer sagen, das hätte ja auch noch besser sein können. Und so, wenn sie sagen, wenn ich jetzt trotzdem Erfolg hatte am Ende, dann muss eben auch viel Glück mit da drin gewesen sein. Also da gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Erklärungsmuster, wie man das herleiten kann. Ja? Ich meine, es fand ganz interessant, was Sie vorhin gesagt haben, dass Sie eher davon ausgehen, dass die anderen Leute dumm sind. Ich gehe eigentlich immer eher davon aus, dass die anderen intelligent sind. Also ich muss mich wirklich manchmal dazu zwingen, so zu denken, dass ich sage, vielleicht war das ja in dem Fall wirklich mal Dummheit. Ja. Gehe von Absicht aus, auch wenn Dummheit die bequemere Erklärung ist. Ja, ich nenne es mal Riecks Rasiermesser. Und das ist schon häufig eine gute Vorgehensweise, um zu verstehen, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die eben wirklich auch strategisch denken können. Und ich glaube, man darf auch nicht den Fehler machen, zu glauben, dass jetzt, weiß ich, zum Beispiel ein linken Politiker oder sowas einfach nur dumm ist und völlig verblendet und das nicht sieht. Denn wenn am Ende die Resultate ihm in die Tasche spielen und er am Ende eben wirklich plötzlich dasteht, reicher als er im anderen Fall dagestanden hätte, selbst wenn die Gesellschaft insgesamt verschlechtert, dann nehme ich das nicht ab, dass das in großen Zügen aus Dummheit passiert. Natürlich gibt es auch ein paar dumme Politiker, klar. Aber ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist. Aber Sie haben recht, das ist natürlich ein Axiom, was wir jeweils in uns haben. Ja, und mein Axiom ist da eher, dass ich sage, die anderen Menschen um mich herum sind tendenziell mal intelligent und wissen, was sie tun. Übrigens, wenn wir bei Sprüchen sind, ich muss noch einen Spruch bringen, den Sie häufiger mal gebracht haben, den mir gefallen hat. Sie haben gesagt, Linke hassen Bodybuilding, weil man Muskeln nicht umverteilen kann. Das kam doch von Ihnen, oder?
Ja, dann habe ich mir allerdings vom anderen abgeschaut, muss ich dazugeben, den habe ich ja gefunden. Und manchmal finde ich so Sprüche, die finde ich richtig klasse. Ja. Das ist einer davon, ja, weil man das nicht umverteilen kann. Ja. Nee. Wie gesagt, was ich halt versuche, in dem Buch durchzudeklinieren, dass ich sage, das Nullsummdenken, das hat halt für verschiedene Konstellationen auch massive Auswirkungen. Zum Beispiel gerade Entwicklungshilfe. Ich habe mich also sehr lange mit der Entwicklungshilfe befasst. Ja. Wenn man ernsthafte Studien liest, ist Entwicklungshilfe in meisten Fällen wirkungslos oder kontraproduktiv. Das geben selbst Leute zu heute, also zum Beispiel der Thilo Bode, der von früher bei Greenpeace war, der ist jetzt wirklich nicht verdächtig, irgendwo liberal oder rechts zu sein. Der hat jetzt ein Buch geschrieben und über seine Zeit als Entwicklungshelfer musste auch zugeben, es war völlig nutzlos und wirkungslos. Und da habe ich von mehreren auch Entwicklungshelfern Bücher zitiert und auch dann Studien, wissenschaftliche Studien. Also Entwicklungshilfe ist in der Regel Geldverschwendung, oft ist es sogar kontraproduktiv und führt zum Gegenteil. Aber dahinter steckt
genau die Subvention. Es ist eine Form von Subvention und es wird letztlich ja sozusagen dummes Verhalten subventioniert. Das ist ja das, was Entwicklungshilfe macht. Und es sorgt dafür, dass alle Leute ihre Gedanken in die falsche Richtung ausrichten. Denn man kann normalerweise dann durch Entwicklungshilfe in den entsprechenden Ländern so viel reicher werden als durch eine vernünftige produktive Arbeit, dass die gesamten Intelligenzressourcen und Kreativitätsressourcen in die Richtung Entwicklungshilfe gelenkt werden. Daran liegt das, dass man auf die Art und Weise ein Land klein halten kann, arm halten. Sind ja auch Branchen, die hochsubventioniert werden. Sind ja auch Branchen, die kontinuierlich falsche Sachen machen, unproduktive Dinge machen. Ja, die zum Beispiel, also nehmen wir einfach mal Windkraft, ja, die wie die Blöden immer Nennleistung dazu bauen, aber nicht gleichzeitig Speicher. Ja, das ist ja eine Sache, die ich seit Jahren schon kritisiere und das liegt eben daran, dass nur die eine Sache gefördert worden ist und die andere Sache sogar zeitweise als was Schädliches abgetan wurde. Ja, das kommt ja erst in der letzten Zeit an, dass man hier auch diese entsprechenden Speicher braucht. Hätte man so etwas tatsächlich dem Markt überlassen, wären die Speicher automatisch mit dem Zubau der erneuerbaren Energien aufgebaut worden und die gesamte Situation im Energiebereich wäre viel besser. Wir hätten einen viel höheren tatsächlichen Anteil von Erneuerbaren in den Zeiten, in denen wir sie auch brauchen. Das heißt, die Subventionen haben das komplett verzerrt. Und das ist das gleiche Prinzip, was Sie gerade mit der Entwicklungshilfe geschildert haben.
Ja, man sieht es ja auch an der Praxis. Also ich habe mich lange mit Vietnam beschäftigt, auch einen Film darüber produziert und ein Buch. Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt, also ärmer als alle afrikanischen Länder. Armutsquote war damals 80%. Jetzt ist sie bei 3%. Vietnam hat gar nicht so viel Entwicklungshilfe bekommen wie andere Länder, sondern die haben einfach irgendwann marktwirtschaftliche Reformen gemacht, Anfang der 80er Jahre. Ich nenne es kapitalistische Reformen und dadurch kam dann halt Wirtschaftswachstum und dass es den Leuten besser geht. Ja, in Afrika, dem Kontinent, die haben so viel Entwicklungshilfe bekommen wie niemand und sind immer noch der ärmste Kontinent. Ja, also das dahinter steckt aber die Vorstellung, das ist in ganz vielen Köpfen drin, ja, wir, der böse Westen, wir beuten die aus und haben die ausgebeutet und durch den Kolonialismus und so weiter, die Sklaverei und was weiß ich, haben wir uns schuldig gemacht und daher haben wir unseren Wohlstand, ja, und deswegen müssen wir jetzt was zurückgeben, ja, damit es denen besser geht, ja, ist falsch von vorne bis hinten, ja, sowohl was die Erklärung anlangt, warum es denen schlecht geht, als auch die Frage der Therapie. Aber klar, wenn ich schon eine falsche Diagnose habe, dann kann auch die Therapie keine richtige sein. Und dahinter, das lege ich halt in meinem Buch, da steckt auch letztlich das Nullsummendenken. Und das hat auch selbst der Thilo Bode in seinem Buch, gibt auch zu, wir haben halt, dass man genau so gedacht hat. Und insofern kann man viele Dinge erklären, angefangen von der verrückten Handelspolitik, von dem Trump, mit der ich mich also sehr intensiv auseinandersetze, ja, bis zu Antikapitalismus, Entwicklungshilfe und so weiter, wo am Schluss immer dieser Nullsummenglauben dahinter steht. Und deswegen hoffe ich auch, dass die Leute das Buch lesen. Ich war mir beim Titel bin ich mir nicht sicher, also ich habe den mir selbst ausgesucht, weil ich fand, Nullsummenglauben klingt als Titel so ein bisschen komisch und wissen auch die meisten Leute nicht, was es ist. Ich dachte, Zero Sum Mindset klingt vielleicht besser, aber wissen die Leute natürlich auch nicht, was es ist, ja. Insofern ist es gut, dass wir so ein Gespräch haben, dass die Leute sich ein bisschen was drunter vorstellen können und sagen dann vielleicht doch, ich bin da neugierig drauf auf das Thema, ja.
Ja, also ich meine, im Untertitel steht ja das Wort Nullsummenfalle. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht der bessere Titel gewesen. Ja, aber egal, es steht ja jetzt zumindest mal als Keyword mit drauf.
Und die Webseite, die heißt auch so, die heißt ja nullsummenfalle.de.
Ja. Ja, genau. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir natürlich wieder viel länger gesprochen, als wir uns am Anfang mal so gedacht haben. Aber ich glaube, es war ganz interessant. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer das auch sagen. Die schreiben es uns natürlich hoffentlich in die Kommentare unten rein. Zur Neiddiskussion finde ich insbesondere mal interessant, was wir da für Kommentare bekommen. Ansonsten nullsummenfalle.de, glaube ich, so war das, ne? Ist unten die Sache. Da gibt es ein Gewinnspiel. Also wenn das hier veröffentlicht wird, sind wir schon ein bisschen näher an der Veröffentlichung dran. Aber es ist dann noch in der Zukunft. Und wer spieltheoretisches Verhandlungstraining haben möchte, Webinar dazu, Sie wissen, tragen sich auch unten ein. Sie kriegen dann Informationen, wenn ich wieder ein Webinar anbiete. Ja, dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten Sachen, über die wir sprechen wollten.
Vielleicht die anderen auch. Aus spieltheoretischer Sicht, momentane Situation, USA, Iran, ja. Wenn Sie das Spiel theoretisch analysieren, wo sind wir da jetzt so? Wie hat der Trump sich, so sehe ich das selbst, in die Falle da reinbegeben?
Also normalerweise mache ich ja zu vielen Weltereignissen auch relativ schnell eine spieltheoretische Analyse. In dem Fall habe ich bisher auch noch keine gemacht, weil ich da selber die Situation nicht genau genug durchdringe, was auch zum Teil daran liegt, dass ich vielleicht nicht die Hintergrundinformationen dazu habe. Aber um das nur eine ganz kurze Einschätzung zu geben, gucken wir uns mal an, ob Amerika danach besser oder schlechter dasteht. Und faktisch ist es doch im Augenblick so, dass Amerika es geschafft hat, dass sie die Energielieferanten der Welt werden und alle anderen Energielieferanten irgendwie entweder also nicht mehr liefern können und vor allen Dingen auch andere Abnehmer plötzlich abgeschnitten sind von deren Lieferanten. Und wenn man das einfach mal sozusagen als mögliche Zielfunktion im Kopf mitlaufen lässt, würde ich sagen, gemessen daran ist das Ergebnis im Augenblick nicht so fürchterlich schlecht. Aber nochmal, ich hab absichtlich dazu kein Video bisher gemacht, weil ich nicht weiß, ob das tatsächlich eine sinnvolle abschließende Analyse ist. Aber es ist zumindest eine, die ich mitlaufen lassen würde und bei der ich sehr konkret drüber anrege, sehr konkret drüber nachzudenken, ob die USA wirklich so schlecht dastehen, wie im Augenblick alle glauben.
Also ich habe bei dem Trump oft beobachtet, dass viele Leute versuchen, eine Rationalität zu erkennen, wie sie ja eben auch hinter Dingen, von denen ich glaube, dass sie komplett irrational sind. Ja, also ich habe mich sehr lange mit Trump beschäftigt, habe auch selbst was darüber geschrieben, auch ich glaube alle wesentlichen Trump-Biografien gelesen. Ich halte den für einen weitgehend oft irrational handelnden Menschen. Ja, aber da wir alle normalerweise eher rational sind, versuchen wir dann Deutungsmuster zu finden, oft sehr komplexe, sophisticated, habe ich oft gesehen, die dann versuchen, eine Rationalität dahinter zu erkennen. Gebe ich schon mal so als erkenntnistheoretische Sache, dass man da vielleicht sich selbstkritisch fragen muss, versuche ich im Moment, also da Sie es ja mit Zahlen haben, die lustigste Sache noch, ja, der Trump hat ja mehrfach gesagt, dass er die Medikamentenpreise zum Beispiel um 600 oder 1000 oder 1400% gesenkt hätte. Was wir beide wissen, dass natürlich gar nicht möglich ist, weil man kann nicht so mehr als 100% senken. Aber er hat es nicht einmal gesagt, sondern er hat es immer wieder gesagt. Nein, ich habe das nicht um 60%, 1000, 1400, vielleicht sogar noch mehr. Das hat er immer wiederholt. Woraus man sieht, dass er niemand mehr in seiner Umgebung hat, der ihm auch was kritisch sagen kann, der in Society sagt, Donald, alles gut, was du machst, aber sag das nicht mehr mit diesen mehr als 1000%, das ist mathematisch unmöglich. Gibt es offenbar niemand. Jetzt hat
Nein, warte mal, ich glaube, dass Sie das falsch einschätzen. Trump macht absichtlich solche Sachen, weil das ständig durch die Presse getrieben wird und wie die Wilden sie über ihn sprechen. Das versteht der schon, dass man nicht von oben nach unten gerechnet um 1600% senken kann. Das versteht der schon.
Also ich glaube es nicht.
Dass er durch solche Sachen, die er objektiv falsch sagt, extrem stark in die Presse kommt, und Sie dürfen was anderes nicht vergessen, er ist einer, der bei den Leuten Bilder entstehen lässt. Und indem er sehr hohe Zahlen nennt, verankert sich bei den Leuten im Kopf diese hohe Zahl und die verbinden das mit einer starken Senkung, selbst wenn es mathematisch nicht möglich ist. In ganz vielen Stellen wird Trump einfach missverstanden und es wird nicht verstanden, dass er einer ist, der Bilder in den Köpfen der Leute erzeugt, um damit etwas Bestimmtes zu erreichen. Und das macht er absichtlich, indem er dummes Zeug redet.
Jetzt haben sie auf jeden Fall den Kennedy befragt, ja, seinen Gesundheitsminister, und haben gesagt, was ist denn mit diesen Prozentzahlen? Sagt, nee, es gibt zwei verschiedene Arten zu rechnen und hat dann scheinbar vorgerechnet, wo die ganze Rechnung falsch war, warum die Rechnung doch richtig ist. Aber ich sehe schon, das ist mir also bei vielen aufgefallen, gerade beim Trump, ja. Das ist natürlich auch bei manchen so, weil der Trump ja von Anfang an auch, sagen wir, einseitig sehr negativ in den deutschen Medien behandelt wurde, ja. Und da ist bei manchen auch der Reflex, dass sie sagen, da verändere ich einfach das Vorzeichen, weil und sehe den jetzt positiv. Also kann man oft so beobachten, dass Leute, die kritisch sind gegenüber dem Medien-Mainstream, dass die dann die Vorzeichen verändern und dem anderen schon dadurch einen Plus geben, weil er negativ behandelt wird. Weiß nicht, ob das bei Ihnen auch eine Rolle spielt, aber ist bei vielen anderen. Aber einfach mal eine Überlegung, ob es vielleicht auch so ist, dass jemand tatsächlich, der irrational ist und wir versuchen nur zwangsweise, aus welchem Grund auch immer, eine Rationalität hinein zu interpretieren, die es vielleicht objektiv nicht gibt. Aber ich gebe zu, das sind alles nur Annahmen, weil das Gehirnsezieren vom Trump können Sie nicht und kann ich auch nicht.
Das können Sie nicht, aber Sie können natürlich eine einfache andere Frage stellen. Wie viel Glück muss jemand haben, um bei seinen Immobiliengeschäften am Ende ja doch meistens ganz gut rauszukommen? Ziemlich viel Geld zu kassieren auf alle möglichen Arten und Weisen, zweimal zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt zu werden und so weiter und so weiter. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein völliger Hohlkopf nur mit Glück genau dahin kommt? Hey, also, und wenn Sie sich diese Frage stellen, stellen Sie fest, das gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Nämlich also entweder er hat einfach Leute im Hintergrund, die sich einen so großen Vorteil von ihm versprechen, dass nur die ihn immer nach oben ziehen. Und dann ist die Rationalität genau in dieser Gruppe mit drin. Also wie Sie es drehen und wenden, müssen Sie dahin kommen, dass am Ende eine Vernunft da ist, die dazu geführt hat, dorthin zu kommen?
Also Glück würde ich sowieso ausscheiden. Glück ist immer die dümmste Erklärung, die es gibt, meiner Meinung nach. Das ist meistens, wenn man keine anderen Erklärungen hat. Also das glaube ich auch nicht. Ja? Ich habe selbst ein Buch geschrieben, das heißt die Kunst, berühmt zu werden. Und da habe ich 12 Leute untersucht, die sehr berühmt geworden sind. Einer ist der Trump, und habe analysiert, wie das denen gelangt. Und wenn Sie mich fragen, war der Trump immer ein Genie der Selbstvermarktung, ein absolutes Selbstvermarktungsgenie, wie es nur vergleichbar nur mit Muhammad Ali, mit Karl Lagerfeld, Prinzessin Diana, Arnold Schwarzenegger, also das sind alles Leute, die, mit denen ich mich befasst habe, die Genies der Selbstvermarktung sind. Also Zufall war das bestimmt nicht. Ja. Und wie gesagt, um nochmal zum Buchthema zurückzukommen, ja, ich sage ja auch, wenn einer behauptet, Nullsummdenken ist immer schädlich, dann ist der Trump schon die beste Widerlegung dafür. Und zwar genau aus dem Grund, was Sie jetzt sagen. Ja? Aber er war dann immer erfolgreich, wenn er Nullsummspiele gespielt hat. Und war dann nicht erfolgreich, wenn er, wie zum Beispiel bei dem Handelsthema, ja, wenn er was für Nullsummspiel hält, was keins ist. Aber das bestätigt meine These, die ich vertrete. Die ganzen Wissenschaftler, wenn sie die Aufsätze lesen, da wird Nullsummdenken immer als was Negatives gesehen. Ja? Und ich sage, nee, das Negative ist nur, wenn du alle Situationen für Nullsummsituationen hältst, auch die objektiv gar keine sind. Aber Nullsummdenken kann auch positiv, ich sage sogar am Schluss, habe ich Beispiele für, dass Menschen also manchmal sogar der Fehler ist, dass sie Nullsummsituationen meiden, und es besser wäre, in Nullsummsituation reinzugehen und dass man erfolgreicher ist. Also obwohl mein Buch kritisch mit dem Nullsummdenken umgeht, sage ich, es hat auch Positives, weil, wie gesagt, sonst könnte man einen wie den Trump ja überhaupt nicht erklären, wenn du sagst, es schädigt dich nur immer. Aber immer es geht am Schluss darum, wann spielst du das Nullsummspiel und wann spielst du ein anderes Spiel und wann verwechselst du es ein.
Absolut. Klar, diese Verwechslung ist natürlich das Entscheidende, ja. Also stellen wir uns doch einfach mal vor, beim Elfmeterschießen glauben die beiden, sie wären nicht in einer Nullsummensituation. Das wird nicht gut gehen.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Übrigens, weil wir gerade lachen, vielleicht noch zum Schluss, kriege ich das jetzt noch zusammen oder kriege ich es nicht zusammen? Ich bin irgendwie aufgewacht und habe dann was gelesen, was nicht von mir war, sondern was ein anderer gepostet hat. Ja? Und es war jetzt zwar nicht zu dem Buch, sondern zu meinem Weltraumbuch. Und das muss ich jetzt noch zum Besten geben, weil das so lustig war, dass ich tatsächlich, das passiert mir nicht oft, wo ich alleine war, nachts sogar, mit dem Lachen nicht mehr aufhören konnte. Ja?
Und das war bestimmt schlecht für den Schlaf.
Ja, das ist schlecht für den Schlaf. Schade, ich krieg's nicht hin. Es wird jetzt zu lang dauern. Es war ungefähr so, das ging jetzt über ein Weltraumbuch, ja, über Weltraumkapitalismus, der sagt, während wir uns doch überlegen, wie man Aliens in den Aufsichtsrat gleichberechtigt reinsetzen kann, liefert Musk mit SpaceX schon und die anderen, die sind auch dabei, die Formulare für den Urknall zu produzieren. Er hat es besser geschrieben als ich, aber diese Formulierung mit den Formularen für den Urknall, ja, die fand ich so klasse. Dieses Denken, was wir hier in Deutschland und Europa haben, da musste ich wirklich lachen, die Formulare für den Urknall.
Ja, das trifft es leider erschreckend gut. Ja. Ja. Na schön, ja, damit haben Sie im Grunde genommen ja schon tolle Abschlussworte gesagt. Ja. Also nochmal, ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die bis zum Ende durchgehalten haben. Ich finde das immer toll, dass es wahnsinnig viele tun. Ja. Also danke dafür. Sie wissen, liken freut uns natürlich immer des Videos, Kommentare freuen uns auch. Ich hoffe, Sie lesen auch die Kommentare. Ich lese auf jeden Fall, auch wenn ich natürlich unmöglich auf alle antworten kann. Ja, und ansonsten, wenn Sie den Kanal abonniert haben, dann ist das ein gutes Zeichen, denn dann sehen wir Sie in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Dankeschön.
Ugh, I barely got any sleep last night.
What? Why?
I spent hours fighting with AI, all because I was trying to make a website. It started out okay, but then I got stuck just trying to change one button.
Okay, relax. Just try Wix Harmony.
What's that?
It's Wix's new website builder. Lets you switch back and forth between AI tools and hands-on editing anytime.
So I'm not just prompting and praying?
Nope. Just try it for free at wix.com/harmony.